NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Ja, Sumatra und auch Java, Borneo, Celebes sind die großen Sunda-Inseln in dem stillen Ozean.
Nun gut, ich will Sie nicht länger quälen mit diesem seltsamen Gesang, aber es ist ein einzigartiges Tondokument. Es ist die Stimme von B. Traven, dem geheimnisumwitterten Autor von Weltbestsellern wie Der Schatz der Sierra Madre oder Das Totenschiff. Lange wusste man nicht, wer dieser Traven war, der in Wirklichkeit ganz anders hieß, der aber, so viel steht fest, vor 50 Jahren starb. Was heute über B. Traven bekannt ist, und es ist mittlerweile eine ganze Menge, das können Sie heute hier im Forum Zeitgeschichte erfahren. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem gleich zu Beginn ein Rückblick auf das große Thema vor 100 Jahren, die Verhandlungen in Versailles über einen Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Und schließlich noch ein Kapitel Alltagsgeschichte. Ein Göttinger Historiker hat erforscht, wie schon in früheren Zeiten anonyme oder vertrauliche Geburten stattfanden. Es war ein Weltereignis in diesem berühmten Vorort von Paris in Versailles in der ersten Jahreshälfte 1919. Friedenskonferenzen hatte es natürlich auch früher schon gegeben, etwa 100 Jahre vorher den Wiener Kongress. Damals wurde, nachdem Napoleon schließlich besiegt war, Europa neu geordnet. Aber das war mehr oder weniger eine Diplomatenveranstaltung. Im 20. Jahrhundert wurde das ganz anders. Jetzt trafen sich die führenden Politiker im vollen Licht der Öffentlichkeit, einer politisch mobilisierten Öffentlichkeit mit extremen nationalen Emotionen und Erwartungen. Es standen sozusagen Millionen am Spielfeldrand. Wie die Versailler Konferenz unter diesen Bedingungen ablief, zeichnet jetzt der Historiker Eckhard Conze in einem neuen Buch nach. Patrick Seibel stellt es vor und er beginnt mit dem Ende der Konferenz, mit dem für die Verlierer des Krieges niederschmetternden Ergebnis.
Versailles, 28. Juni 1919. Der Spiegelsaal des Schlosses ist überfüllt. Dicht gedrängt sitzen und stehen Vertreter der Siegermächte, Delegationen, Diplomaten, Beamte, Militärs, Journalisten. Sie alle wollen den historischen Augenblick miterleben, wenn Vertreter des Deutschen Reichs den Friedensvertrag unterzeichnen. Den Ort haben die Gastgeber bewusst gewählt. Hier haben die Deutschen 1871 das Kaiserreich proklamiert.
Mit etwas Verspätung, etwa 10 Minuten nach 3 Uhr, begann die Zeremonie, eröffnet durch die Anordnung Clemenceaus. Bringen Sie die Deutschen herein. Es war still im Saal, als die Delegation eintrat. Niemand erhob sich. In ihren schwarzen Anzügen nahmen die beiden Minister zunächst am Hufeisentisch Platz.
Außenminister Hermann Müller von der SPD und Verkehrsminister Johannes Bell aus der Zentrumspartei müssen auf ihrem Weg zum Tisch an Kriegsveteranen mit entstellten Gesichtern vorbeigehen. Die in Fensternischen platzierten Göll-Cassé sind eine weitere Demonstration dessen, worum es hier und heute geht. Vergeltung für die immensen Schäden, die die Deutschen Frankreich im Krieg zugefügt haben.
Nach einer halben Stunde erhob sich Clemenceau noch einmal und erklärte die Sitzung für beendet. In diesem Augenblick ertönten Gewehrsalven und Kanonenschüsse, vielfach wiederholt im ganzen Land. In Versailles entlud sich die Freude in einem Hubkonzert. Die Menschen feierten.
Für die Deutschen ist der Vertrag ein Schock. Neben territorialen Verlusten sind es vor allem die Anerkennung der alleinigen Kriegsschuld und die Verpflichtung zu immensen Reparationszahlungen, die zu heftigsten Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit führen. Gemessen an den im Verlauf der Kämpfe immer weiter gesteigerten deutschen Kriegszielen ist dieser Vertrag eine Katastrophe. In der Geschichtsschreibung wird der Vertrag von Versailles mehrheitlich aus der späteren Perspektive seines Scheiterns gedeutet. Conze versucht, darin mehr zu finden als eine bloße Vorgeschichte der späteren Katastrophe.
Denn 1919 waren weder der Untergang der Weimarer Republik noch der Nationalsozialismus noch der Zweite Weltkrieg unausweichlich.
Conze versucht bei seiner Analyse des Geschehens, die schon bekannte Zukunft auszublenden und anhand von Verhandlungsprotokollen, Arbeitspapieren und diplomatischem Schriftwechsel die Interessen der Unterhändler aus der damals aktuellen Zeitperspektive herauszuarbeiten und zu verstehen. Hauptgegenstand der Verhandlungen war zwar der Umgang mit den besiegten Mittelmächten. Hier konkurrierten die unterschiedlichen Interessen Frankreichs, Großbritanniens und der USA. Frankreich und England verlangten Reparationen. Darüber hinaus wollte Frankreich nachhaltigen Schutz vor einem neuerlichen deutschen Angriff, während Großbritannien bestrebt war, das Empire zu sichern und auszubauen. Weit darüber hinaus ging das Programm des US-Präsidenten Woodrow Wilson. Dessen berühmt gewordenen 14 Punkte standen für das ehrgeizige Projekt einer weltweiten Neuordnung der internationalen Beziehungen. Wilson, der als erster US-Präsident europäischen Boden betrat, war bei seiner Ankunft von den Bevölkerungen in England, Italien und Frankreich frenetisch gefeiert worden. Conze schildert seinen triumphalen Einzug in Paris.
In offenen Kutschen, Wilson an der Seite von Staatspräsident Poincaré, bewegte sich der Korso vorbei am Arc de Triomphe über die Champs-Élysées. Hunderttausende säumten die Straßen und Plätze, jubelten Wilson zu und feierten ihn, Vive Wilson, wie einen Befreier.
Diese Szene illustriert, was Eckhart Conze mit der großen Illusion meint, dem Titel, mit dem er in Anlehnung an einen berühmten Kinofilm seine Untersuchung überschrieben hat. Nahezu alle Beteiligten an den Friedensgesprächen von Paris machten sich Illusionen über die Realitätstauglichkeit ihrer Wünsche, so Conze. Dass die Durchsetzung der Ziele des von den Menschen so euphorisch bejubelten US-Präsidenten Wilson frontal mit den französischen und britischen Interessen kollidieren musste, das erkannten die Machtpolitiker in London und Paris schnell. Eckhart Conze brilliert durch eine ebenso sachliche Darstellung wie durch die lebendige Beschreibung der Zeitumstände. Er schildert die Atmosphäre in Paris während der monatelangen Verhandlungen, als 10.000 Vertreter aus 27 Nationen die französische Hauptstadt zur Hauptstadt der Welt machten. Hier wurde tatsächlich ein neues Kapitel der Zeitgeschichte aufgeschlagen, auch in medialer Hinsicht.
Auch wenn die Verhandlungen der Konferenz, anders als es vor allem die amerikanischen Journalisten erwartet hatten, nicht öffentlich und unter direkter Beteiligung der Presse stattfanden, so tagte die Konferenz doch unter den Augen der Öffentlichkeit. Das unterschied sie von früheren Zusammenkünften dieser Art, und zur neuen Diplomatie, die in Paris von vielen beschworen wurde, gehörte auch dieses permanente, öffentliche, mediale Interesse, dem sich die Akteure kaum entziehen konnten.
Hochspannend liest sich auch die Schilderung der Bemühungen angereister Vertreter aus den Kolonialgebieten, die hofften, das von Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker könne in die nationale Unabhängigkeit führen. So versuchte beispielsweise ein junger Aktivist aus Vietnam vergeblich, Wilson eine Petition zu überreichen. Als Ho Chi Minh wurde dieser Mann drei Jahrzehnte später zum erbitterten Gegner der USA im Vietnamkrieg. Dies ist eines von Conzes Beispielen über historische Kontinuitäten und Prozesse, die im Jahr 1919 ihren Anfang nahmen. Aber es ist bei weitem nicht das Einzige. So lässt sich neben dem Jugoslawien-Konflikt der 1990er Jahre auch der Nahost-Konflikt als direktes Ergebnis des Friedensschlusses verstehen. Die Großmächte Frankreich und Großbritannien setzten sich hier über arabische Interessen hinweg, mit geostrategischen Folgen, die bis heute spürbar sind. Bei der Bewertung der deutschen Entwicklung sieht Conze durch den Vertrag von Versailles keine Vorentscheidung zur späteren Katastrophe getroffen. Vielmehr betont er die relative Flexibilität des Vertragstextes und verweist auf die Erfolge des deutschen Außenministers Stresemann, die Härten auf dem Verhandlungsweg zu mildern.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten ist nicht durch Versailles zu erklären und schon gar nicht eine direkte Folge des Versailler Vertrags. Wohl aber war sie, wenn auch gewiss nicht ausschließlich, ein Ergebnis der politischen und ideologischen Instrumentalisierung des Vertrags, die insbesondere von den Nationalsozialisten von Anfang an mit dem Ziel betrieben wurde, die Republik zu diskreditieren und die Demokratie zu zerstören.
Eckhart Conze hat ein sehr beachtliches Buch vorgelegt. Seine Perspektive, Versailles von vorn zu betrachten, überzeugt, vor allem auf die lange Distanz. Wenn man Versailles als, wenn auch mangelhafte Antwort auf die offenen Probleme nach dem Ende des Ersten Weltkriegs versteht, lassen sich historische Kontinuitätslinien verfolgen, die bis in unsere Zeit andauern. Viele Konflikte und Fragen, die die Weltpolitik heute beschäftigen, lagen 1919 auf den Tischen der Verhandlungsdelegationen. Aus dieser Perspektive kann Conzes Buch vor dem Hintergrund aktueller politischer Entwicklungen auch als Warnung gelesen werden.
Ein neonationales Europa, das dem der 1920er und 1930er Jahre gleicht, von Konflikten, Rivalitäten und zum Teil aggressiven Unilateralismen geprägt, ist keine Schreckensvorstellung mehr, sondern gehört zu den gegenwärtigen Dynamiken europäischer Politik. Geschichte wiederholt sich nicht. Die Parallelen freilich, sie sind unübersehbar.
Die große Illusion, Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt, das ist der Titel des Buches von Eckhard Conze, das Patrick Seibel besprochen hat. Erschienen ist es im Siedler Verlag. Und jetzt zu einem Mann, der ein Zeitgenosse dieser Ereignisse war, der genau während dieser ersten Jahreshälfte 1919 in der kurzlebigen Münchner Räterepublik aktiv war und zugleich ein Mann, der eine Art Phantom geblieben ist, allein schon durch die Vielzahl der Namen, unter denen er wie ein Irrlicht in Europa und Amerika auftauchte. Weltberühmt wurde er als Schriftsteller unter dem Namen B. Traven, aber auch der ist erfunden. Wer also war B. Traven, der nicht B. Traven war? Sicher ist, dieser Mann ist vor 50 Jahren gestorben. Åke Bandiksen erinnert an ihn, über den man inzwischen doch einiges herausfinden konnte.
Wissen Sie was? Für uns gibt es sie überhaupt nicht. Sie haben keine Papiere. Wer weiß, wer sie sind?
Ein Satz wie eine Lebensformel. B. Traven gibt es gar nicht. Als Autor schon, aber als realen Menschen? Wer war der Mann, dessen Bücher im 20. Jahrhundert die halbe Welt kannte? Er hat die Spuren gut verwischt, über Kontinente, Zeiten und viele Länder verstreut. Ein Amerikaner skandinavischer Herkunft, ein mexikanischer Staatsbürger, ein Anarchist aus Deutschland?
I speak with an accent. I could get rid of the accent.
Eine der wenigen Tonaufnahmen, die es von dem Mann gibt, der B. Traven war. Aufgezeichnet von seiner mexikanischen Frau Rosa mit dem Kassettenrekorder der Stieftochter Malou. Ein alter Mann, der mit einem starken deutschen Akzent spricht und der deutsche Studentenlieder singt.
In dem stillen Ozean, lass sie heißen.
B. Traven, Traven Torswan, Hal Groves, Red Marut. Ein ganzer Schwarm von Namen, Nationalitäten und Herkünften umflattert die Legende. Begonnen hat das Verwirrspiel der Autor selbst. Und gleich die Begründung mitgeliefert.
Ein kreativer Mensch sollte keine andere Biografie als sein Werk haben.
Fangen wir am Ende an. Vor 50 Jahren starb, das ist verbürgt, in Mexiko ein Mann namens Hal Groves. Seine Witwe enthüllte, dass sein richtiger Name Traven Torswan gewesen sei, wie die Stieftochter Malou dem ARD-Studio Mexiko vor einigen Jahren bestätigte. Aber genaueres blieb lange unklar.
Wenn wir ihn fragten, erfand er irgendwelche Geschichten. Nur meine Mutter weiß alles, bestand aber darauf, dass wir sein Schweigen respektieren. Er litt sehr unter diesen Leuten, die ihn ständig verfolgten, um herauszufinden, wer er war.
Traven Torswan. Unter diesem Namen war er als mexikanischer Staatsbürger gemeldet, eingewandert im Jahre 1925. Als Hal Groves hatte ein Mann die Dreharbeiten des Films »Der Schatz der Sierra Madre« im Jahr 1947 besucht. Ein Hollywood-Film mit Humphrey Bogart nach dem Weltbestseller von B. Traven. Dieser Mann, Hal Groves, war angeblich Travens Generalvertreter, der auf die Umsetzung des Werkes aufpassen sollte. Regisseur John Huston erinnerte sich in einer BBC-Dokumentation aus dem Jahr 1978. Hal Groves übergab Huston seine Visitenkarte.
Nachdem ich das entziffert hatte, gab er mir einen Brief, der mit B. Traven unterschrieben war und besagte, dass er, Traven, krank geworden sei und statt seiner den Vertrauten und Freund Hal Groves schickte.
Ein schmaler Mann, zurückhaltend, der sich nicht fotografieren lassen wollte. Wer war dieser Hal Groves? John Huston, nicht als einzigem, kam eine Idee.
Groves äußerte im Gespräch dieselben Ideen, die ich von Traven kannte. Und zum ersten Mal schoss mir durch den Kopf, ob Groves nicht wohl Traven selber wäre.
Wie in einer russischen Schachtelpuppe findet man hinter der einen stets eine weitere Identität. Kaum belegt, nicht wirklich bewiesen. B. Traven war zur Zeit der Dreharbeiten bereits selbst ein weltbekannter Autor. Und dennoch ein Unbekannter, sogar seine Verlage kannten seine wahre Identität nicht. Manuskripte wurden über Agenten eingereicht, Briefe an ihn wurden postlagernd verschickt.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften!
Die Nazis hatten seine Schriften verbrannt. In den USA galten seine Romane, die realistischen Schilderungen von Heizern auf Schiffen, von Baumwollpflückern oder aus dem mexikanischen Dschungel als stilbildend. Man lobte in vielen Ländern die Detailkenntnis, die harte, klare Sprache, spannende, reportagehafte Geschichten von ganz unten.
Dann bin ich für Sie wohl bloß so eine Art Gespenst.
Richtig, Mann, eine Art Gespenst, ganz richtig.
Der NWDR vertonte nach dem Krieg als eines der ersten Hörspiele Travens Roman »Das Totenschiff«.
Sie haben keine Papiere. Kein Mensch weiß, wer Sie sind, was für einer Sie sind.
Na, das sehen Sie doch.
Na eben. Und wir möchten hier in Belgien nicht gerne die Verantwortung für Sie übernehmen. Deshalb werden Sie jetzt nach Holland reisen.
Um diese Zeit, nach dem Krieg, brach ein regelrechtes Travenfieber aus. Eine US-amerikanische Zeitschrift setzte eine Belohnung aus für den, der die Identität zweifelsfrei klärte. Reporter klingelten bei Traven Torsvan in Mexiko oder bei Beric Torsvan oder bei Barker, Arnolds, Martinez. Nur einige seiner zahlreichen anderen Pseudonyme. Der scheue Mann an der Tür verneinte stets. Schnappschüsse von ihm im Schatten, von hinten, mit Hut, gingen herum. Mit der Zeit wurden die Gerüchte stärker. Was hatte B. Traven zu verbergen? War er vielleicht ein unehelicher Sohn des letzten deutschen Kaisers? Oder ein Goldsucher aus Hamburg? Oder ein alter Ego des mexikanischen Präsidenten? Der Mythos war gut für die Auflage. Die Spur des Autors führte zurück nach Europa. Dort waren im Vorwärts der SPD-Zeitschrift Mitte der 20er erste Fortsetzungsromane von B. Traven erschienen. In den Geschichten, im Stil und an den sozialrevolutionären Ansichten erkannte der Anarchist Erich Mühsam einen alten Freund aus den bewegten Tagen der Münchner Räterepublik wieder. Red Maruth. Mühsam schrieb im April 1927.
Red Maruth, Genosse, Freund, Kampfgefährte. Mensch, gib Zeichen, dass du lebst, dass du der Ziegelbrenner geblieben bist, dass dein Herz nicht verbonzt, dein Hirn nicht verkalkt, dein Arm nicht lahm, dein Finger nicht klamm geworden ist.
Auch Egon Erwin Kisch und Oskar Maria Graf stützten diese These. Und tatsächlich, Red Maruth, unter diesem Namen hatte ein Mann als Heizer auf Überseeschiffen angeheuert, Anfang der 20er, ganz wie im Totenschiff beschrieben. Red Maruth hatte vorher in loser Folge eine anarchistische Schrift namens Der Ziegelbrenner herausgebracht. Motto?
Kritik an Zuständen und widerwärtigen Zeitgenossen.
Harte kritische Parolen, unversöhnlich und radikal. Red Maruth gab sie heraus, solange er konnte, verfolgt als Funktionär der Münchner Räte und mit dem Tode bedroht. Er kann Anfang der 20er nach London fliehen, wo die Polizei eines der wenigen Fotos von ihm macht. Er ändert seine Identität, um zu entkommen, und gibt sich als Traven Torsvan aus, geboren in San Francisco. Dort war, ein beliebter Trick damals, nach dem schweren Erdbeben 1906 die Geburtsregister zerstört worden. Man glaubte ihm nicht. Ohne Papiere musste er sich weiter durchschlagen. Red Maruth hatte, bevor er sich hauptberuflich um die Revolution kümmerte, als Schauspieler gearbeitet. Die Deutsche Schauspielgewerkschaft führte penibel Buch über seine Engagements und Wohnorte. Es ist auch hier das Rätsel der Verwandlung, das bleibt. Dieser Mann änderte anscheinend nicht nur seinen Namen, er legte ganze Identitäten ab. Woher kam der ungewöhnliche Name? Wer war Red Maruth?
Er hat seine Spuren mehrfach verwischt. Dieser B. Traven hieß vorher Red Maruth und Red Maruth hieß vorher Otto Feige. Also es war eine mehrfache Metamorphose.
Jan-Christoph Hauschild, Literaturwissenschaftler und freier Autor, hat sich ausführlich mit B. Traven befasst und auch mit der Faszination des Rätsels.
Der große Fehler war bei allen biografischen Bemühungen immer, dass man das Werk ausgelegt hat. Man hat im Werk nach Indizien für die Herkunft des Autors gesucht und das ist einfach die allerschlechteste Quelle, die man bei Dichtern hat.
Geboren worden war B. Traven tatsächlich als Otto Feige im westlichen Brandenburg. BBC-Reporter fanden Ende der 70er Jahre in Niedersachsen seine inzwischen greisen Geschwister, die anhand von Fotos ihren Bruder Otto erkannten. Spätere Forschungen von Jan-Christoph Hauschild und anderen bestätigten dies. Dennoch wurde lange weiter gerätselt. Zu schön war die Legende vom Autor ohne Gesicht, ohne Geschichte. Warum konnte Hal Grove so norddeutsch klingende Lieder singen? War der Name Traven nicht ein Hinweis auf das südliche Schleswig-Holstein, den Fluss Trave? Und hatte Hal Groves nicht ein norddeutsches, also spitzes S gesprochen, beziehungsweise gesungen, wie im Tondokument belegt?
In den stillen Ozean, lass sie heim.
Noch immer ist vieles offen. Vor allem die Frage, warum hat er immer wieder die Identitäten gewechselt? War es aus äußerer Notwendigkeit bei der Flucht oder war es eine Art künstlerische Häutung oder nur ein Spiel?
I think Traven is becoming one of those. Traven, das wird wohl ein ähnliches Geheimnis werden wie Shakespeare. Je mehr man über ihn erfährt, umso mysteriöser wird er.
Das Urteil von John Huston, vielleicht inzwischen überholt. Dennoch, viele Bücher, viele süffige Geschichten sind noch über Traven geschrieben worden, unter anderem auch von Gerd Heidemann vom Stern, der später mit den Hitler-Tagebüchern so falsch lag. Angebliche Geliebte wurden besucht oder Zeugen gefunden, die Rätsel genüsslich ausgebreitet. Er selbst wurde wohl auch ein Vorbild oder zumindest ein Vorläufer für andere aus der Öffentlichkeit verschwundene Autoren des 20. Jahrhunderts wie J.D. Salinger oder Thomas Pynchon. Das Werk Betravens wurde in manchem Bücherregal darüber vergessen. Kurios, beinahe tragisch für einen Autor, der nie als er selbst, sondern nur durch sein Werk existieren wollte.
Uke Bandixen über Betraven und dessen schillernde Lebensgeschichte. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und jetzt schauen wir doch mal weiter zurück als üblicherweise in dieser Sendung. Es geht um das Thema anonyme Geburt, also die Fälle, in denen werdende Mütter ihren Namen nicht preisgeben wollen, wenn sie zur Entbindung ins Krankenhaus kommen. Oft haben sie gute Gründe dafür, daher wurden in den vergangenen Jahren neue Möglichkeiten geschaffen für vertrauliche oder anonyme Geburten. Aber das Thema ist nicht so neu, wie man denken könnte. Ein Historiker in Göttingen ist auf geheime Aufzeichnungen aus einem sogenannten Geburtshospital gestoßen. Dort gab es schon vor 200 Jahren vertrauliche Geburten, nur auf ganz andere Weise als heute.
Jürgen Schlumbohm hatte gerade eine Studie über das Göttinger Entbindungshospital abgeschlossen, als er auf das geheime Buch des Göttinger Geburtshospitals stieß. Das handgeschriebene Buch war von einem privaten Besitzer zum Kauf angeboten worden. Eigentlich dachte der Historiker, er wisse fast alles über das Thema, bis er das Buch aufschlug, das die Direktoren des Göttinger Hospitals im Geheimen verfasst hatten.
Darin waren verzeichnet wohlhabende Frauen, die für ihre Entbindung dort bezahlten, im Geburtshospital, die mit der Summe, die sie bezahlten, die erheblich war, damit erwarben sie gleichzeitig das Recht, einen beliebigen Namen für sich, den Kindsvater und das Kind anzugeben, also wenn man so will, die Geburtsurkunde im Kirchenbuch zu fälschen.
Jedes Frauenzimmer, das in der Stille niederkommen will, kann hier aufs Heimlichste ihr Wochenbett halten. Sie darf sich nur durch Briefe eines Dritten an mich wenden und zur Bezahlung der Kosten mir eine sichere Person anweisen. So hat sie weder mir noch irgendeinem Menschen hier ihren Namen und Wohnort anzugeben nötig.
So steht es im geheimen Buch. Diesen Service nahm auch der Hilfspfarrer Johann Gabriel Lindemann in Anspruch, dessen Braut Elisabeth Friederika Preuß Zwillinge erwartete. Ein Geistlicher und Sex vor der Ehe, Anfang des 19. Jahrhunderts ein Skandal. Also wurde die Braut vertraulich in den Separés des Göttinger Entbindungshospitals aufgenommen.
In der Zeit, wo seine Frau hier die Kinder kriegt, ist er im Bewerbungsverfahren in Hannover-Schmünden. Hätte er sich dazu bekannt, dass seine Braut schwanger war, hätte er die Stelle sicher nicht bekommen, denn damals war die Kirche Hüterin der Sexualmoral und uneheliche Eltern mussten eine öffentliche Kirchenbuße absolvieren, wo sie vor der versammelten Gemeinde ihr Vergehen bekennen mussten, Reue bekunden, um dann wieder aufgenommen zu werden in die Gemeinde und zum Abendmahl zugelassen zu werden.
Erläutert der Historiker Jürgen Schlumbohm. Der Pfarrer bekommt die Stelle. Noch ahnt keiner etwas von den unehelichen Kindern. Sie werden nach der Geburt in eine Pflegefamilie gegeben, für die der Pfarrer zahlen muss. Doch nach gut einem Jahr bekennt sich der mittlerweile verheiratete Pfarrer und nimmt die Kinder auf. Ein damals mutiger Schritt, der offenbar ohne berufliche Nachteile blieb. Das Göttinger Entbindungshospital um 1800 steht charakteristisch für den Beginn der klinischen Gynäkologie durch Mediziner, also Männer. Die traditionelle Geburtshilfe lag bis dahin in der Hand von Frauen, den Hebammen. Nun sollten im Göttinger Hospital die Medizinstudenten die praktische Geburtshilfe kennenlernen. Dafür wurden vor allem ärmere, unverheiratete Frauen wie Dienstmädchen oder Mägde kostenlos behandelt.
Das heißt, sie bezahlten, indem sie als Lehrmaterial für die Studenten zur Verfügung standen.
Der medizinische Direktor Friedrich Benjamin Osiander schrieb damals:
Das Hospital ist nicht wegen der unehelichen Schwangeren da. Die Schwangeren sind der Lehranstalt halber da.
Für verheiratete Frauen wäre eine solche Behandlung moralisch undenkbar gewesen. Zu ihnen kamen die Hebammen nach Hause.
Sich dort den Blicken von 20 oder 30 Studenten auszusetzen und untersuchen zu lassen, war in der damaligen Zeit eine enorme Zumutung, die die Schamgrenzen weit überschritt. Eine Frau würde sich nie entblößt einem anderen Mann als dem Ehemann zeigen.
In besonders geschützten Räumen waren dagegen die wohlhabenden Patientinnen, die hier durch eine vertrauliche Geburt ihr Kind zur Welt bringen konnten. Doch wer diese Frauen und die Väter ihrer Kinder waren, das war nicht leicht herauszufinden, sagt Jürgen Schlumbohm. Denn die Namen waren in dem geheimen Buch weitgehend geschwärzt.
Da habe ich auch eine Menge versucht, von moderner digitaler Aufnahmetechnik über mehrschichtige Aufnahmen im Infrarot- und Ultraviolettbereich und so weiter, bis hin zu den Tatortlampen der Kriminalpolizei. Aber alles hat eigentlich nichts genützt, sodass ich dann angefangen habe, so wie man das als Historiker gelernt hat, Buchstabe für Buchstabe zu vergleichen und Wort für Wort zu erraten und zu lesen. Und auf die Weise habe ich dann mit einiger Mühe fast alles lesen können.
Als Schlumbohm erst einmal die Namen der Eltern entziffert hatte, fand er oft auch weitere Angaben wie Beruf, Wohnort und den Stand heraus. So auch bei Johann Georg Wilhelm Gatterer.
Da gibt es einen Medizinstudenten in Göttingen, der während seines Studiums nicht weniger als 5 uneheliche Kinder gezeugt hat. Und bei einem von 5 Frauen, eine von denen lässt er als Geheimpatientin im Geburtshospital entbinden, wahrscheinlich deswegen, weil er damals gerade im Promotionsverfahren stand und sich nicht leisten konnte, dass da jetzt noch mehr über sein Privatleben bekannt war.
Zumal er zugleich vor dem Universitätsgericht mit einer anderen Frau im Streit lag, wegen seiner Weigerung, Alimente zu zahlen. Für das Kind, das anonym zur Welt kam, hat er noch ein Jahr das Pflegegeld bezahlt. Allerdings.
Aber danach hat er überhaupt nichts mehr bezahlt, auch für die anderen Kinder nicht, sondern hat sich all seinen Pflichten entzogen, indem er nach Amerika ausgewandert ist.
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war der Eintrag im Kirchenbuch das offizielle Geburtsdokument. So auch für die Geheimgebärenden in Göttingen.
Dort wurde also dann offiziell die Geburtsurkunde gefälscht. Insofern war es das, was wir heute eine vertrauliche oder auch anonyme Geburt nennen.
Doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden die staatlichen Kontrollen schärfer.
Wenn eine Frau, die unverheiratet ist, ein Kind taufen lassen will und das ist nicht ihr Heimatort, dann muss sie ihre eigene Geburtsurkunde oder wenn sie behauptet, verheiratet zu sein, muss sie die Heiratsurkunde beibringen.
Die Kleinstaaten bzw. später der deutsche Staat wollen immer genauer wissen, wer wann geboren wird und wer die Eltern sind. Erst in den vergangenen 2 Jahrzehnten entsteht in der Folge der Einrichtung sogenannter Babyklappen eine neue Debatte. Im Spannungsfeld zwischen dem Recht der Frau auf eine anonyme Geburt und dem Recht des Kindes, seine eigenen Wurzeln zu kennen.
Michael Hollenbach über ein bemerkenswertes Kapitel Alltagsgeschichte, über anonyme Geburten, die im Lauf der Zeit durch den staatlichen Zugriff immer schwieriger wurden, bis sich erst in jüngster Zeit wieder neue Wege fanden. Das Buch von Jürgen Schlumbohm ist im Wallstein Verlag erschienen unter dem Titel Verbotene Liebe, verborgene Kinder, das geheime Buch des Göttinger Geburtshospitals. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.